ARD. SWR Kultur. Forum.
Der lange Schatten der Kanzlerin, warum lässt uns Angela Merkel nicht los? Mein Name ist Klaus Heinrich. Vor 20 Jahren, genau am 22. November 2005, wurde Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt. 16 Jahre führte sie das Land durch allerlei Krisen und hinterließ dabei viele unbearbeitete Probleme. Eine vernachlässigte Infrastruktur, die totgesparte Bundeswehr, die Energiewende in Abhängigkeit vom russischen Gas und vor allem natürlich die Folgen der massiven Einwanderung. Ihr Nachfolger, besser Nachnachfolger Friedrich Merz, versucht diese Probleme in den Griff zu bekommen und Merkel kommentiert vom Spielfeldrand zur Gaudi ihrer Fans. Ist das fair gegenüber ihren Nachfolgern? Warum denken so viele Deutsche nostalgisch an die 16 Merkel-Jahre zurück? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Ralf Bollmann. Er ist Journalist und Merkel-Biograf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Christine Dankbar leitet das Ressort Politik bei der Frankfurter Rundschau und Professor Dr. Bernd Stegemann lehrt Dramaturgie und Kultursoziologie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Angela Merkel hat ein Buch geschrieben. Freiheit heißt es, zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann. Ein internationaler Riesenerfolg, der durch zahlreiche Lesungen und Auftritte auch im Ausland befeuert wird. Und sie gibt, was ihre Fans offenbar begehren, Spötteleien und Anspielungen auf ihrem Nachfolger im Kanzleramt, offene Kritik an der Politik ihrer Partei, der CDU. Herr Bollmann, warum macht sie das?
Also ich finde ehrlich gesagt gar nicht, dass sie so übermäßig viel Kritik übt an Merz. Sie kann sich ja nicht verstecken, sie steht nun mal in der Öffentlichkeit und sehr bezeichnend fand ich neulich ihren Auftritt in Bonn, wo sie einfach nur aus ihrem Buch gelesen hat und dann die Bild-Zeitung draus gemacht hat, Merkel kritisiert die Flüchtlingspolitik von Merz, nur weil sie ein inzwischen, wann ist das Buch erschienen, 2 Jahre altes Zitat aus ihrem Buch vorgelesen hat. Mhm. Also das nimmt manchmal schon etwas skurrile Züge. Also zum Beispiel auch im Januar, als sie sich geäußert hat zum Thema Abstimmung mit der AfD, da war ja nun wirklich auch eine Grenze überschritten, die Merkel einfach, und ja nicht nur Merkel, von einfach existenzieller Bedeutung für die Zukunft unserer Demokratie empfunden hat. Und das hat sich ja hinterher ehrlich gesagt auch bewahrheitet, wie fatal diese Entscheidung von Friedrich Merz war. Wir hätten sonst ganz andere Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ohne die Linkspartei und eine viel handlungsfähigere politische Mitte. Also da würde ich dann doch sagen, eine ehemalige Bundeskanzlerin sollte sich vielleicht nicht zu jeder Frage der Tagespolitik äußern, zur Rentenpolitik beispielsweise, hat sie ja auch noch nichts gesagt. Aber wenn es um so ganz grundsätzliche Fragen über die Zukunft unserer Demokratie geht, finde ich, kann sie sich nicht das Wort verbieten lassen.
Christine, dankbar, wenn ich so an Helmut Schmidt zurückdenke, Helmut Kohl, Gerd Schröder oder auch Olaf Scholz, jetzt noch nicht so lange aus dem Amt, die machen das ja nicht so in meiner Erinnerung oder haben es nicht so gemacht, dass sie nach ihrer Kanzlerzeit sich eingemischt haben in tagespolitische Fragen, blieben doch sehr distanziert in ihrem Urteil gegenüber ihren Nachfolgern. Warum verhält sich ausgerechnet Angela Merkel nicht so sehr an diesen Kummer?
Also ich finde ehrlich gesagt auch, wie der Kollege eben, dass sie es nicht übermäßig macht. Also wie gesagt, ich habe auch noch nichts zur Rente gehört und zu anderen tagesaktuellen Dingen. Ich habe den Eindruck, dass sie sich einmischt bei Sachen, die sich dann ja auch direkt auf ihre Politik beziehen. Das ist ja auch so, dass Friedrich Merz auch gewählt wurde, dass das komplett anders machen soll als Frau Merkel. Und wenn sie dann sozusagen ihr Vermächtnis oder auch die Grundsätze missachtet sieht, dann nimmt sie sich dann eben das Recht, um das auch zu kommentieren. Und ich finde, was diese fatale Abstimmung mit der AfD im Januar betroffen hat, da hatte sie auch Recht daran getan, das zu äußern. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man ein politischer Mensch ist, ehemalige Bundeskanzlerin und sieht dann dieses Fahrwasser, in das das gerät, dass man da vielleicht dann doch nicht schweigen will. Und sie hat ja jetzt auch keine Kampagne angezettelt. Aber es ist natürlich schon klar, dass wenn sich Angela Merkel äußert, dann ist es eben kritisch. Und wenn sie sich kritisch äußert gegenüber Friedrich Merz, die beiden gelten ja als nicht ausgesprochene Freunde, um es mal sehr zurückhaltend zu sagen. Und dann wird es natürlich notiert. Das ist ja ganz logisch. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass sie Zitate aus ihrem Buch dann schon bewusst wählt, um dann Kontrapunkt zu setzen. Aber wenn das eine aktuelle Bundesregierung erschüttert, dann wirft es vielleicht auch ein Bild auf die Stärke dieser Regierung.
Sie hätte damals nach diesem Fünf-Punkte-Plan in der Abstimmung im Deutschen Bundestag, also das war ja noch bevor Friedrich Merz Bundeskanzler wurde, zusammen mit der AfD abstimmen lassen. Ich lese mal das Zitat vor, das Angela Merkel in ihrer Erklärung gebracht hat. Für falsch halte ich es, sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen. Mit diesem Vorschlag meinte sie, Abstimmungen nur mit SPD und Grünen zu machen und nicht mit der AfD. Und wörtlich weiter. Und dadurch am 29. Januar 2025 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen. Zitat Ende. Frau Dankbar, ist das so ein bisschen auch in Ihrer Tradition, dass Sie sich bei solchen super wichtigen Sachen aus Ihrer Sicht einmischt? Ich erinnere mich an die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, wo Sie, ich glaube, aus Afrika heraus sich in die dortigen Belange eingemeldet haben und hat gesagt, es kann nicht sein, dass der Herr Kemmerich von der FDP mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Das war ja eine starke Intervention. Sind Sie da eine Traditionslinie bei ihr?
Naja, ich denke, dass das, was die Brandmauer betrifft, sagen wir es mal so, oder die Abgrenzung nach rechts, da ist sie eben sehr strikt. Und ich glaube, das sind ihre Grundsätze, die sie dann eben nicht über den Haufen wirft, die andere womöglich, sondern die sie dann betont. Weil es ist schon relativ untypisch für sie auch, dass diese Kemmerich-Wahl, dass sie sich da in Afrika geäußert hat. Und da hat sie sich ja sehr vehement geäußert, da war man schon überrascht. Aber ich glaube, es liegt wirklich an der Thematik, die fehlende Abgrenzung dann zu rechts, nach rechts außen und deswegen auch das deutliche Wort, das sie da geführt hat.
Herr Stegemann, wie sehen Sie das, wie Interventionen am Rande Ihrer Lesereisen oder Ihrer öffentlichen Auftritte bei Talkshows, halten Sie die für angemessen, die Frau Merkel da an den Tag legt? Das ist ja viel kritisiert worden, sie würde sich sozusagen in das Geschäft ihres Nachfolgers einmischen und sie sei ja schließlich als CDU-Vorsitzende mitverantwortlich und als langjährige Kanzlerin mitverantwortlich für die Probleme, die dieses Land hat.
Ja, es gibt ja dieses berühmte Zitat, dass Merkel versuchte, Krisen zu lösen, die sie selber herbeigeführt hat. Und in diesem Fall ist ja nun die AfD eine deutliche Reaktion auf die Politik von 16 Jahren Merkel. Mhm. Und das Wachsen der AfD auch. Und das jetzt von der Seitenlinie aus mit so einer etwas unterkühlten Humor, sich quasi dann lustig zu machen über die, die jetzt versuchen, irgendwie mit diesem gigantischen Problem einen Umgang zu finden und eine vielleicht andere Politik zu machen, als sie es gemacht hat, halte ich zumindest für etwas narzisstisch. Also wenn sie wirklich ein Interesse daran hätte, die Probleme, die sie selber angerichtet hat, zu lösen, dann sind diese Kommentare zumindest sehr wenig hilfreich.
Ja, Herr Bollmann, wie ist denn das Verhältnis von Angela Merkel zu Friedrich Merz? Das war ja immer schon belegt dadurch, dass sie ihn aus dem Fraktionsvorsitz gedrängt hat. Und seitdem wird eigentlich gesagt, dass das Verhältnis zwischen ihnen mindestens angespannt ist, zwischendurch sogar ein Nichtverhältnis gewesen sei. Wie ist das Verhältnis heute?
Naja, ich glaube nach wie vor so. Also es gab immer wieder Phasen, wo beide ja versucht haben, sich ein bisschen zurückzuhalten und in der Öffentlichkeit die Form zu wahren. Also der Höhepunkt dieser, wie soll ich sagen, taktischen Annäherung war ja die Feier, die Friedrich Merz ausgerichtet hat zu Merkels 70. Geburtstag. Aber das haben sie ja beide nicht lange durchgehalten. Also wir haben jetzt drüber gesprochen, über die Spitzen, die Merkel gelegentlich loslässt. Das ist ja umgekehrt nicht anders, als Friedrich Merz auf seiner Sommerpressekonferenz, das ist ja nach der Flüchtlingspolitik, gefragt wurde. Er hat ja gesagt, wir haben es offensichtlich nicht geschafft, in Anspielung auf Merkels, wir schaffen das. Und das entbehrte ja auch jeder Faktengrundlage. Das war ja eigentlich auch nur wieder eine Spitze gegen seine Vorgängerin.
Bewegt da, Frau Dankbar, aus Ihrer Sicht ein bisschen auch das persönliche Verhältnis, wenn es manchmal ein paar kleine Fouls von der einen oder von der anderen Seite gibt? Oder geht es wirklich hauptsächlich um das Erbe von Angela Merkel, also um die Sache?
Ich glaube, für Angela Merkel ist ihr Erbe bestimmt ein persönliches Anliegen. Also insofern kann man das wahrscheinlich gar nicht trennen. Ich glaube auch, dass sie auch keine Lust hat, sich immer sagen zu lassen, dass sie diejenige ist, die die AfD groß gemacht hat. Das hätte ich an ihrer Stelle auch nicht, denn dazwischen gab es jetzt eine Ampelkoalition und es gibt eine vollmundige Ansage von Friedrich Merz, die AfD um die Hälfte zu reduzieren. Gut, das hat er jetzt schon sehr lange nicht mehr wiederholt, aber weil es ja auch offenkundig nicht erfolgreich ist. Aber das ist auch ein bisschen einfach, dann so zu sagen, ja, die Frau Merkel hat damals in Ungarn die Leute nicht verdursten lassen, sagen wir es mal ein bisschen überspitzt. Und deswegen ist die AfD jetzt so groß. Also ist klar, dass sie da vielleicht auch manche Sachen zurechtrücken will. Ich sage jetzt nicht, dass das alles sympathisch von ihrer Warte aus ist. Und sie hat auch massive Versäumnisse in ihrer Kanzlerschaft aufzuweisen. Ist aber meiner Meinung nach weniger, hat weniger mit der Grenzöffnung als mit ganz anderen Dingen zu tun. Und was jetzt hier ist, natürlich versucht man sich da gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Erfolgreich ist das für keine Seite im Grunde, aber Friedrich Merz hat die schwächere Position insofern, weil er ja einfach als Kanzler demonstrieren muss, dass er Erfolg hat. Und das ist nur dann möglich, wenn wirklich die Union zumindest deutlich vor der AfD bleibt. Und auch das hat er bisher ja nicht geschafft. Insofern, ich glaube nicht, dass man sich da nur auf Merkel, Merz irgendwie einrichten muss. Das muss ich vielleicht auch Friedrich Merz mit seiner Politik fragen, ob er da den richtigen Kompass hat.
Ich meine, wir haben starke rechtspopulistische Parteien, ein Anwachsen des Rechtspopulismus in nahezu allen westlichen Demokratien. Exakt. Und jetzt in Deutschland so eine Diskussion zu führen, bei uns liegt es aber nur an Frau Merkel. Und wenn es Frau Merkel nicht gegeben hätte, wären wir das einzige Land in der ganzen Welt ohne das Problem. Das halte ich doch für ein bisschen zweifelhaft. Und in der Tat, Frau Dankbar hat es schon angedeutet, bei der letzten Merkel-Wahl 2017 war die AfD, ich glaube, bei ungefähr 10% oder sogar drunter. Und jetzt, als Friedrich Merz angetreten ist bei der Bundestagswahl, hat die AfD über 20% bekommen. Also nur über Versäumnisse werden wir sicher nachher noch reden, aber nur an Angela Merkel kann es, glaube ich, nicht liegen.
Tatsächlich wollen wir gleich noch über ein bisschen Bilanz ziehen aus den 16 Regierungsjahren von Angela Merkel und keineswegs, aber natürlich auch über das Thema Migration sprechen. Wir reden ja über den langen Schatten der Kanzlerin. Warum lässt uns Angela Merkel nicht los? Herr Stegemann, ist ja schon erstaunlich, wie Frau Merkel jetzt derzeit durch die Lande geht und wie ihr die Fans, alte Fans, neue Fans zujubeln. Manchmal, ich zitiere mal den Fokus, der schreibt, ob sie mit Anne Will im Deutschen Theater ist, mit Alexander Osang im Berliner Ensemble spricht oder zuletzt mit Markus Feldenkirchen im Admiralspalast auftritt. Vor Freude glucksend reagiert das Publikum auf eine Frau, deren Sakramente aus der Lust an der List bestehen. Herr Stegemann, wie empfinden Sie diese Merkel-Nostalgie, die in Teilen der deutschen Öffentlichkeit doch zu spüren ist? Woher kommt das?
Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Die letzten beiden, Kanzler Kohl und Schröder, also wenn man jetzt mal Scholz außen vor lässt, sind ja quasi anschließend in der Öffentlichkeit nicht mehr wohl gelitten gewesen. Der eine wegen der Spendenaffäre, der andere wegen Putin. Und insofern gab es vielleicht auch den letzten, sag ich mal, Überkanzler, den wir hatten, war Helmut Schmidt und der ist nun schon lange tot. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch so eine gewisse Sehnsucht nach so einer Funktion der Königin als Elder Stateswoman, die so über den Wassern schwebt und mit einer gewissen Weltweisheit punkten kann. Daher wäre auch gar nichts gegen einzuwenden. Und ich glaube, das Problem besteht auch bei Merkel darin, dass sie eben nicht wie Helmut Schmidt über den Wassern schwebt, sondern dass sie sich eben dann doch allzu sehr immer noch ein kleinteiliges Gehakel mit der aktuellen CDU-Regierung, dem Kanzler und dem sehr anderen Politikansatz, der dort jetzt versucht wird, herumschlägt. Und das trifft natürlich bei dem linksliberalen SPD, Grüne, Merkel, CDU-Flügel auf sehr, sehr offene Ohren, weil es da natürlich auch mal eine ganz große Frustration gibt, dass jetzt nicht mehr der merkelsche Ton die Politik bestimmt, sondern ein völlig anderer Ton.
Ja, aber wer sind denn diese alten Fans und diese neuen Fans? Sie haben eben gesagt, SPD, Grüne, Teile der CDU, das ist ja recht diffus, oder?
Naja, es ist so diffus, wie es in einer ausdifferenzierten Gesellschaft immer ist. Kann man jetzt milieutechnisch beschreiben als sozusagen das Milieu der akademischen, der globalisierten Klassen, der großstädtischen und so weiter und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein Milieu, was sich in dieser seltsamen, und das ist ja auch irgendwie eigentlich sehr positiv, dass wir in Deutschland noch eine sehr breite, ich sag's mal sozialdemokratisch gestimmte Mitte haben. Das ist ja etwas, was mir zumindest erstmal immer Mut macht. Insofern finde ich den Zuspruch zu Frau Merkel eigentlich etwas, was ich schön finde, dass ihr zugejubelt wird, so stark und von so vielen Menschen. Ja. Ich finde nur, dass sie diesen Zuspruch und diesen Resonanzraum, den es halt noch gibt in dieser sozialdemokratischen großen Mitte in Deutschland, meiner Meinung nach für die falschen Impulse nutzt.
Ja, diese große sozialdemokratische Mitte, ist diese Sympathie für Angela Merkel eine Sympathie für ihren Politikstil oder auch für die Inhalte ihrer Politik, Herr Bollmann?
Also beides würde ich sagen, aber wahrscheinlich stärker für den Stil. Also ich meine sowas in der Politik und gerade auch bei der Frage, wem jubeln die Massen zu sozusagen, geht es ja immer stark um Emotionen. Und nach diesen ganzen aufgeregten Debatten der Ampeljahre oder die wir jetzt mit der aktuellen Regierung haben, glaube ich, sehnen sich die Leute einfach nach dieser Gelassenheit und Ruhe und Nüchternheit, die Angela Merkel ausstrahlte. Auch nach dem, was die Leute als vielleicht nicht Eitelkeit empfinden. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen anders formulieren. Merkel ist auf eine andere Art und Weise eitel als vielleicht ihre männlichen Kollegen in der Politik. Aber ich glaube schon, dass es vor allem eine starke Sehnsucht nach diesem Politikstil auch gibt.
Klingt ein bisschen, als wenn das unpolitisch wäre, diese große sozialdemokratische Mitte, Frau Dankbar. Wie beobachten Sie diesen Fankult für Angela Merkel?
Also eine große sozialdemokratische Mitte, ich glaube, die SPD, die würde ja jetzt wirklich eine Träne verdrücken, wenn sie das hört. So groß ist die, glaube ich, gar nicht. Ich meine, es strömen ja jetzt nicht Hunderttausende in ihre Veranstaltung. Klar, die sind gut besucht und das sind so die Leute auch, die in der CDU gerade alle so ein bisschen an den Rand gedrängt worden sind. Also typisch die Merkel, die Jana, wenn man so möchte, die Günthers und Wüst, die jetzt erstmal abwarten und jetzt eben keine Konjunktur haben, weil da ganz andere das Sagen haben, die fühlen sich da mit Sicherheit abgeholt. Aber ich glaube nicht, dass es unpolitisch ist. Es ist ja auch ein Stil nicht unpolitisch. Also wenn man jetzt beispielsweise wie Angela Merkel eine beharrliche Verhandlerin ist, bis in die Morgenstunden hinein, wo man sich dann auch zurücknehmen kann, bis man dann wirklich eine Lösung gefunden hat, auch was die Koalition betrifft. Und sie hatte ja auch schwierige Koalitionen zu führen. Dann ist das natürlich auch ein Wert an sich, weil dann politisch auch was dabei rauskommt. Jetzt beschäftigen wir uns ja so viel mit unserem Kanzler, weil eine Äußerung nach der anderen eher so ein bisschen unglücklich ausfällt. Und da hat sie sich halt sehr im Griff gehabt, hat die ja auch nicht am Anfang so gehabt. Sie hat sich ja auch quasi eine Rüstung zugelegt und ist in diese Aufgabe reingewachsen. Sie war ja auch unvorsichtiger am Anfang. Ich kann mich daran erinnern, der erste Wahlkampf war, dass sie vom Durchregieren gesprochen hat und dann ein sehr knappes Wahlergebnis hat. Und sofort, und das ist der Unterschied, glaube ich, ein bisschen zu Friedrich Merz, dass sie aus ihren Fehlern sofort gelernt hat. Und dann auch bis ins Negative rein. Also Stichwort bloß keine Reform, niemanden mit Reform verschrecken und so. Aber wie gesagt, sie hat dann einfach den Move gemacht, den man sich von Merz manchmal einfach noch ein bisschen wünschen würde, damit auch wieder ein bisschen ja auf die Inhalte und notwendigen Reformen jetzt auch Augenmerk gelegt würde.
Man hat ihr damals auch schon immer vorgeworfen, sozusagen das Publikum zu entpolitisieren. Sie hat ja dann harte Debatten gemieden. Also sie ist dann auch nicht in Debatten, die es in der Gesellschaft gab, eingestiegen oder hat sie auch nicht angeführt. Das führte auch zu so einer gewissen unpolitischen Stimmung, zumindest vor 2015, vor der Migrationswende, was dann dazu führte, dass sie die anschließenden Wahlen dann sehr gut und kommod gewonnen hat und mit den Koalitionspartnern machen konnte, was sie wollte, wenn man so will. Aber sie hat eben lautlos regiert und keine großen Debatten zugelassen, jedenfalls keine, an denen sie sich beteiligt hat. Merken wir das jetzt wieder, wenn sie auf Selbstkritik mitunter pampig reagiert? Da gibt es ja diesen berühmten Satz, wenn es hilft, dann war ich eben schuld. Da ging es, glaube ich, um die Migrationspolitik. Aber eine eigene selbstkritische Haltung ist ja, Herr Bollmann, glaube ich, auch weder in Ihrem Buch zitiert, noch in dem Buch, das Sie selber mit Frau Baumann geschrieben hat, oder?
Ja, das ist so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, wie soll ich sagen, diese je ne regrette rien Haltung und gar keine Kritik zulassen, das finde ich auch ein bisschen schwierig, einfach vom Habitus her. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sagen müsste, sie hat in den großen Fragen alles falsch gemacht. Über Migration haben wir schon ein bisschen gesprochen, dass es da ja auch Argumente für gab. Russland, es sind zumindest manche Entscheidungen, die heute kritisiert werden, aus damaliger Sicht vielleicht sogar auch nachvollziehbar. Auch da würde ich sagen, ist es eher so eine Haltung, wo auch ich sagen würde, dass sie mich ein bisschen stört, dieses alles an sich abprallen lassen, auch aus so einer Position heraus, glaube ich. Also einerseits natürlich ihr Erbe zu verwalten, andererseits aber auch, sie hatte ja bei ihrem ersten Auftritt nach der Amtszeit damals mit Alexander Osang im Berliner Ensemble gesagt, sie macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ihre Sicht auf die Dinge. Dadurch, dass sie jetzt nicht mehr in politischer Verantwortung ist, ist sie auch nicht mehr in der Pflicht, sich mit Kritik auseinanderzusetzen und muss sozusagen nur noch das erzählen, was sie erzählen will. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Um vielleicht eins noch kurz hinzuzufügen, in dem Buch ist es ja nicht so, dass sie keine Selbstkritik übt, nur aber eben an anderen Punkten als denen, die normalerweise kritisiert werden. Also sie sagt zum Beispiel, einer der großen Fehler ihrer Amtszeit war die Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke wohlgemerkt. Nicht der Ausstieg nach Fukushima, der ja dann eine Folge davon war und dass sie dadurch dann auch genötigt war, es drastischer und schneller zu machen als Rot-Grün seinerzeit, sondern eben die Verlängerung, die sie dann in Zugzwang gebracht hat.
Aber bei der Russlandpolitik kommt da wenig. Sie haben sie ja eben erwähnt. Im Gegenteil, sie war sogar ein bisschen verstörend mit ihren Aussagen zum Ukraine-Krieg. Da hat sie ja ausgerechnet in Ungarn den Polen und den Balten gewissermaßen eine Mitschuld daran gegeben, dass es in Minsk nicht zu einem Deal mit Russland gekommen ist, Herr Stegemann. Hat sie da einfach nichts dazugelernt?
Das kann ich nicht beurteilen, aber ihr Argument war ja jetzt rückwirkend wegen dem Minsker Abkommen, dass sie quasi schon wusste, dass das nicht so eine super gute Sache ist, aber sie einfach Zeit erkaufen wollte, ja, um quasi aufzurüsten. Und da kann man sagen, ja, okay, das ist ein Argument, das kann man ja verstehen. Das Problem ist nur, die Zeit wurde halt nicht genutzt. Das ist wiederum das völlig Unverständliche an diesem Argument. Also die Bundeswehr wurde weiter kaputt gespart, es wurde weiter nicht investiert. Und die deutsche Rüstungsindustrie, da gab es ja mal so einen lustigen Kommentar eines US-amerikanischen NATO-Generals, der nach einem Jahr Ukraine-Krieg sagte, wie kann das eigentlich sein, dass der Exportweltmeister Deutschland nach einem Jahr Krieg nicht in der Lage ist, 5000 Schuss Artilleriemunition zu liefern? Also sprich, das Land war ja doch grundlegend überhaupt nicht vorbereitet auf irgendeine Art von militärischer Auseinandersetzung. Insofern ist dieses rückwirkende Argument meiner Meinung nach wirklich Quatsch. Sie hat die Zeit eben gerade nicht genutzt. Und damit fällt das Ganze in sich zusammen als Ausrede.
Ja,
und
da kommen wir, glaube ich, an einen entscheidenden Punkt, dass ihre außenpolitischen Entscheidungen, Sie haben es gerade eben schon gesagt, Herr Stegemann, im Grunde sogar nachvollziehbar sind. Das Problem war nur, dass da, wo es innenpolitisch Konsequenzen gehabt hätte, möglicherweise auch wahlarithmetischer Art, dass sie da eben sich da nicht getraut hat, was sie machen. Also ein Punkt Aufrüstung, Bundeswehr, hielt sie, glaube ich, immer für einen ziemlich hoffnungslosen Fall. Und zweiter Punkt eben die Gasabhängigkeit von Russland, wo sie sich auch unter Zugzwang sah von der Industrie und so weiter und so fort, wo sie auch nichts gemacht hat, weil sie dachte, das gibt nur Ärger. Und sie hatte ja mit zunehmender Amtszeit auch ein immer skeptischeres Bild über die Deutschen, nachdem sie ja zweimal gescheitert war mit Veränderungsansinnen, Reformpolitik 2005, Flüchtlingspolitik 2015 oder fast gescheitert wäre, muss man vielleicht sagen, hat sie sich dann eben dazu entschlossen, nichts mehr zu machen und dann aber auch im kleinen Kreis immer sehr gelästert über diese reformunwilligen Deutschen und diese blöden deutschen Eliten, die ja nicht zu Veränderungen bereit sind. Da hat ihr erster Regierungssprecher Ulrich Wilhelm mal zu ihr gesagt, aber Frau Bundeskanzlerin, Sie gehören doch zu den, Eliten war es nicht, es war Establishment, Sie gehören doch zum Establishment. Und da hätte sie ganz verständnislos geguckt, weil sie sich, glaube ich, und da sind wir aber, glaube ich, bei einem zentralen Punkt ihrer Amtszeit, weil sie sich bis zum Schluss, obwohl sie die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war, doch als sozusagen Eingewanderte aus der DDR ins westdeutsche Politiksystem immer noch ein Stück weit als Außenseiterin und Anti-Establishment verstanden hat, was vielleicht auch ein bisschen die eingangs besprochene Kritik an Friedrich Merz erklärt.
Ist sie das immer noch, Frau Dankbar? Die nicht so richtig 100% dazugehört, weil sie aus dem Osten ist, dann kommen die berühmten Sachen, weil sie evangelisch ist, geschieden und eine Frau vor allem ist. Ist das immer noch ein Sonderstatus in Deutschland?
Naja, was ihre Partei betrifft, auf jeden Fall. Also das hat die Partei sie auch spüren lassen. Deswegen hat sie ja auch mit einem sehr starken Sinn auch für Strategie und so, Stichwort Merz absägen und so weiter, hat sie da ja auch drauf reagiert, indem sie da ihre Stellung abgesichert hat, weil sie schon gewusst hat, dass das jetzt nicht per se so bleiben wird und so. Sie war ja auch als Übergangsparteivorsitzende von dem wirklichen, in Anführungszeichen, Partei-Establishment erstmal eingesetzt. Wie immer, wenn es schief geht, darf eine Frau das dann mal machen, aber wenn, dann hätten das gerne die Männer, glaube ich, wieder übernommen und das hat sie sich dann halt nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Und ich glaube, dass da auch ein großer Teil von Misstrauen gegen die eigene Partei und auch gegen die Politik an sich oder wie Politik gemacht wird, herrührt. Das ist ja auch eine Art Überlebensinstinkt dann ja auch gewesen und so hat sie ja auch ihre 16-jährige Kanzlerschaft mit all dem, was wir auch vorher schon gesagt haben, also auch bloß niemanden verschrecken und am besten auch so ein bisschen sedieren. nach dem Motto, so flapsig gesagt, Mutti macht das schon, und Wahlkämpfe, die dann mit dem Slogan Sie kennen mich bestritten werden, das zeigt ja dann schon auch eine gewisse Inhaltslehre auch, mhm, oder vielleicht nicht Entpolitisierung, das ist schon auch sehr politisch, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube schon, dass sie sich da immer noch als Außenseiterin sieht, so hat sie sich auch definiert, die sagt, wo wird sie den Wahltag verbringen? Bei einer Partei, die ihr nahe steht oder so. Also das sind schon sehr vorsichtige Äußerungen. Natürlich hat sie massive Versäumnisse gehabt. Ich habe auch diese Veranstaltung beobachtet mit Alexander Osang, die erste nach ihrem Abtritt, wo sie dann schon gesagt hat, sie hätte von Anfang an gewusst, dass Putin die EU zerstören wolle. Und da bin ich auch ein bisschen frappiert darüber, dass sie eben keinerlei Maßnahmen quasi eingeleitet hat, um dem entgegenzuwirken, sondern immer, wie sie es halt immer gemacht hat, verhandeln, 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 Zeit rausholen, Zeit rausholen. Ja, aber die Zeit ist halt dann in vielerlei Hinsicht auch nicht genutzt worden. Das ist wirklich eine Kritik, die man üben muss.
Naja, sie hatte das Image, gute Krisenkanzlerin zu sein und gleichzeitig unscharf zu sein in den Zielen, die sie anstrebt. Herr Stegemann, Sie sprachen ja eben von der großen sozialdemokratischen Mitte, die es noch gibt in Deutschland, die so ein bisschen die Fanbasis von Angela Merkel sei. Nun wird ihr im Gegenzug natürlich auch vorgeworfen, durch ihre Art der Politikführung auch inhaltlich die Profilierung der CDU geschliffen zu haben, und manche sprachen sogar von einer Sozialdemokratisierung der Union. Muss man da eigentlich nicht, wenn man so ein bisschen auf das Publikum ihre Lesungen gucken, eher von einer Vergrünung der CDU sprechen, die sie da vorgenommen hat? Ich hatte persönlich immer das Problem mit dem Begriff der Sozialdemokratisierung. Ich wüsste nicht so richtig, was damit gemeint ist. Wie sehen Sie das?
Ja gut, ich hab's natürlich sehr metaphorisch gemeint. Ja. Dazu gehört natürlich sowohl die Partei der Grünen als auch der linke Flügel der CDU. Also das, was man so in Deutschland gemein in die Mitte nennt. Und ich wollte eigentlich nur betonen, dass ich es eigentlich sehr beruhigend finde, dass die deutsche Mitte eigentlich eher linksliberal tickt. Ja. Das finde ich irgendwie das Schöne eigentlich, was man daran sehen kann. Aber jetzt nochmal zurück zu der anderen Frage. Meine Hauptkritik an der Merkel schon in den 16 Jahren ist die unglaubliche Ambitionslosigkeit. Ja. Sie hat quasi immer nur darauf geachtet, dass sie quasi die Wahlen gewinnt, dass sie also niemanden wirklich verschreckt, dass sie nicht irgendetwas tut, was irgendwie unpopulär sein könnte. Und da ist für mich eine klassische Dialektik dieses Merkel-Stils ist eigentlich daraus entstanden, dass sie in der Mitte versuchte, möglichst keine Konflikte zuzulassen und alles irgendwie so möglichst reibungslos, zumindest in der Empfindung reibungslos weiterlaufen zu lassen. Das hat eben dann zu einer unglaublichen Frustration an den Rändern geführt, und die sind dadurch wahnsinnig gestärkt worden. Natürlich gibt es in ganz Europa rechte Parteien, aber in Deutschland, finde ich, ist es immer noch mal ein besonderer Kasus, eine rechte Partei, wenn sie so stark wird. Und das hat es eben bis dato überhaupt nicht gegeben.
Also Sie sind schon in Mitverantwortung, für den Aufstieg der AfD.
Ich sehe Sie in völliger Mitverantwortung, zumal Sie ja immer die CDU, also was war der historische Auftrag der CDU, war es immer quasi eine Rechts-Mitte-Partei zu haben, wo es eben den berühmten Spruch rechts davon keine politisch-demokratisch legitimierte Partei mehr geben dürfe. Und das hat die CDU ja tatsächlich bis zur Gründung der AfD mehr oder weniger mit diesen kleinen Versuchen, die es gab in der Bundesrepublik, aber sie sind ja alle relativ schnell wieder an sich zusammengefallen, hat sie das jetzt quasi geschafft. Und man kann nicht einfach so tun, als wäre die AfD vom Himmel gefallen, sondern die ist eine Reaktion, allein der Name sagt es ja schon, Merkel, Alternativlosigkeit. Und sie hat ja selber immer betont, ihre ganzen Entscheidungen müssen alternativlos sein, damit es quasi möglichst wenig Widerspruchsmöglichkeiten gibt. Also sie hat immer versucht, Konflikte aus Problemen herauszunehmen. Das kann man verhandlungstechnisch quasi honorieren. Das kann man sagen, das ist ein großes Geschick. Es ist nur auf einer politischen Ebene, hat es eben eine berühmte Dialektik. Das heißt, es gibt dagegen dann einen Widerstand gegen diese Art der Verhandlungstechnik, und es gibt einen Widerstand gegen die unglaubliche Ambitionslosigkeit. Wir erinnern uns, dass Deutschland Bundesschatzbriefe ausgeben konnte zu 0% Zinsen, teilweise zu negativen Zinsen. Ja. Die wurden nicht genutzt. Das heißt, die Infrastruktur wurde nicht repariert, saniert und instand gehalten, obwohl man sie quasi für umsonst hätte finanzieren können, das Geld, was man dafür gebraucht hätte. Und das finde ich ein so unfassbares Vergehen einer Kanzlerin. Und wenn ich dann immer noch höre, dass sie so ein komisches Fremdeln mit ihrem Amt und mit dieser deutschen Gesellschaft hat, weil sie sich letztlich dann doch irgendwie als Außenseiterin fühlt. Es gab ja diesen berühmten Satz, wenn wir kein freundliches Gesicht mehr machen, dann ist das nicht mehr mein Land. Ich finde, das finde ich wirklich schlimme Sätze für eine Kanzlerin. Also das ist ein ganz für mich unnachvollziehbares Amtsverständnis, was daraus spricht.
Aber was das betrifft mit den Reformen, die, obwohl sie bei der Nullzinspolitik ja nicht nur einfacher gewesen, sondern sozusagen vonnöten gewesen wären und man hätte sie dringend machen müssen, da hat sie natürlich auch ihren Finanzminister Wolfgang Schäuble voll an ihrer Seite gehabt, der ja nun sowas von CDU und Establishment und überhaupt nicht Fremdkörper ist. Und der hat mit seiner schwarzen Null ja die Deutschen sowas von genervt rückblickend. Und ich finde, da muss man ihm auch schon ein bisschen Schuld mit zuschieben. Das war jetzt nicht nicht allein von Angela Merkel, die gesagt hat, ich möchte hier überhaupt keine Veränderung haben und es soll sich nichts bewegen. Das war schon auch, und wenn man sich dann die Biografie von Wolfgang Schäuble durchliest, die ja auch auf ihre Art und Weise tiefblickend ist, nicht besonders brühend, aber auch jeder Satz eine Rechtfertigung, warum man es nicht anders hätte machen können, da denke ich mir, dass da war sie nicht alleine mit dieser Ambitionslosigkeit.
Die schwäbische Hausfrau, wir erinnern uns, ja.
Ja, furchtbar.
Ja gut, aber es ist halt in Deutschland immer populär. Also die Leute, wenn es um konkrete Ausgabenwünsche geht, wollen die Leute natürlich immer, dass für sie was ausgegeben wird. Aber wenn man abstrakt drüber spricht, sind alle für die schwarze Null. Und das war halt, das muss man auch sehen, am Schluss ja fast der einzige Punkt, wo sie noch sagen konnte, da bin ich wirklich voll auf CDU-Linie. Das hat die Sache natürlich auch so unantastbar gemacht.
Aber da hat sie doch ein schweres Erbe. Wir reden über die Rentenreform, wir reden über Sozialstaatsreform, wir reden über die kaputte Infrastruktur, Brücken und so weiter, die mangelnde Digitalisierung. Ist das nicht auch ihr Erbe?
Ja, klar ist das ihr Erbe. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass meiner Ansicht nach die Versäumnisse stärker sogar auf diesem innenpolitischen Feld liegen und das, was eben außenpolitisch problematisch ist, dann auch immer an diesen Punkten ist, wo es die Innenpolitik berührt. Das ist schon so. Andererseits muss man auch sehen, man hätte, ich glaube, wenn sie ehrlich darüber reden würde, würde sie es auch so sagen. Das war natürlich auch der Preis für diese Stabilität, für diese 16 Jahre. Wir hatten Weltkrisen, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können. Finanzkrise, Eurokrise, erste Ukraine-Krise, Flüchtlinge, Brexit, erste Wahl von Donald Trump, Corona. Also alles Sachen von einem Ausmaß, was man sich doch zumindest lange nicht hätte vorstellen können. Und da würde ich dann schon fairerweise sagen, dass es ihr Verdienst war, das Land eben ruhig gehalten zu haben über diese Zeit. Wir sehen jetzt, was das für einen Preis gekostet hat. Wir sehen aber auch, welche Schwierigkeiten man hat, wenn man wirklich was verändern will. Also Stichwort Ampelregierung. Ich meine, Heizungsgesetz war auch ein Versuch, ob man es nun richtig findet oder nicht, irgendwas zu verändern, ist gescheitert. Und wir sehen auch, wie Friedrich Merz und die Ampelregierung sich jetzt damit schwer tun.
Angela Merkel hat die Wehrpflicht abgeschafft, die Bundeswehr, wird manche sagen, totgespart. Sie hat wichtige Reformen nicht angepackt. Sie hat Investitionen nicht angepackt, obwohl das Geld damals billig war. Das sind alles Punkte, über die diskutiert werden, aber richtig im emotional wird es immer noch mit 2015. Wir schaffen das, die Migration. Ist das das Erbe, wenn man über Angela Merkel, die vor 20 Jahren zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt wurde, wenn man dieses Erbe sich in 20 Jahren noch einmal anschaut?
Naja. Nochmal 20 Jahre. Ehrlich gesagt, ich habe in irgendeinem Leitartikel oder in einem Kommentar hatte ich, als es zum Wechsel zur Ampel kam, also als eben klar war, dass sie nicht mehr antritt, irgendwo habe ich schon mal geschrieben, wir werden wahrscheinlich überrascht sein, wie schnell wir jetzt, auch wenn das böse klingt, Angela Merkel dann auch vergessen oder so, weil andere Dinge, andere Krisen und andere Politikansätze dann in den Vordergrund drängen. Es ist ja schon so, die Tatsache, dass jemand ein Land mit ruhiger Hand geführt hat und so nach dem Motto eher seitwärts, aber nicht rückwärts und aber auch nicht vorwärts gegangen ist. Das ist ja was, was man in der Sache dann irgendwie dienlich findet, aber das ist ja nichts, was einen Fußabdruck für die Ewigkeit gibt. Ne? Deswegen ist ja auch kein Wunder, dass sie mit 2015, wo sie sich auch sehr für ihre Verhältnisse ungewöhnlich emotional geäußert hat, wenn das nicht mehr geht, dann ist das nicht mehr mein Land. Das ist ja, finde ich, noch eine eindrücklichere Formulierung als dieses Wir schaffen das. Das hat ja sogar der Kanzler Merz jetzt in Abwandlung gesagt, das müssen die Kanzler sagen. Aber dieses, wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist das nicht mehr mein Land. Das fand ich schon eine sehr eindrückliche Formulierung. Und daran hat man gesehen, dass sie jetzt nicht, es wird ja immer so getan, Migrationspolitik, sie hat die Türen aufgemacht und hat, kommt alle rein und wir registrieren euch nicht und welcome refugees. So war es ja nicht, sondern es war ja in einer Drucksituation, hat sie quasi die Menschlichkeit den Vorrang gegeben. Und das ist, finde ich, eine Entscheidung, die ich persönlich nach wie vor gut finde. Das kann jetzt jeder anderer Meinung sein. Und natürlich gibt es dann Implikationen, die dann da vielleicht noch nicht bedacht waren. Aber in dem Augenblick fand ich das schon richtig. Und dass sie da dafür geworben hat, da hat sie ja auch, wie gesagt, da ist sie auch mal ins Risiko gegangen. Bei vielen Dingen ist sie ja nicht ins Risiko gegangen oder hat immer eher versucht, das, wie sie es immer sagt, vom Ende her durchzudenken.
Und die Migrationspolitik ist ja auch, ich will nicht sagen irreversibel, aber man will ja nicht in großem Maße jetzt einfach Menschen abschieben. Das wäre eine harte rechte Politik, die auch Merz bei all seiner Rhetorik ja auch nicht tatsächlich macht. Aber mit der Migrationspolitik sind einfach Fakten geschaffen worden, die man nicht so schnell ändern kann. Die Menschen sind ja da in Deutschland. Anders als etwa bei den Staatsreformen, die kann man immer noch nachholen. Oder die Investitionen, die werden dann eben mit diesem 500-Milliarden-Paket jetzt etwas teurer, weil die Zinsen wieder höher sind. Digitalisierung könnte man auch mal in der Hand nehmen. Aber Migration bleibt, Herr Stegemann. Glauben Sie auch, dass es das Signature von Angela Merkel auch in 20 Jahren bleiben wird?
Ja, das glaube ich in jedem Fall, zumal es auch den Gegenschlag dagegen, also sprich die rechtsextreme Partei, die sich in Deutschland daraufhin gebildet und immer stärker geworden ist, uns ja voraussichtlich erhalten bleiben wird. Insofern ist das definitiv die größte Folge und ich würde Ihnen auch sehr deutlich widersprechen, Frau Dankwart. Natürlich war es eine humanitäre Notlage, als die Menschen am Budapester Hauptbahnhof feststeckten und dass man die hergeholt hat, würde, glaube ich, ich würde sagen, fast alle Deutschen finden das gut. Das Problem ist doch nur, dass danach ein unglaubliches Pull-Argument gebracht wurde, ein Pull-Faktor gebracht wurde im Sinne von, so und im Prinzip könnten eigentlich jetzt auch alle anderen nachkommen, weil wir diese berühmte Dublin-Regel außer Kraft setzen. Das hatte doch gar keine kausale Zusammenhang mit diesen paar tausend Menschen, die am Budapester Hauptbahnhof feststecken. Das ist doch der entscheidende Punkt, den sie gemacht hat, den hat sie mehr oder weniger eigenständig gemacht. Und dann immer zu sagen, Merkel musste Rücksicht nehmen bei diesem und bei jenem und da hat der Schäuble Schuld und da hat jemand anderes Schuld. Und nur an diesem Punkt, komischerweise, hat sie sich über alle Bedenkenträger hinweggesetzt und das einfach durchgesetzt. Insofern muss man ihr das schon dann auch voll anrechnen, was immer aus jetzt daraus folgen mag.
Das mag schon sein und das würde ich jetzt gar nicht widersprechen. Das Problem ist aber ehrlich gesagt, dass hinterher dann kam jetzt weniger von den Migranten, die gekommen sind, sondern dass hinterher einfach die Integration, also die Mühen der Ebene, das ist einfach das Problem, das schiefgegangen ist. Da hätte man viel unkonventioneller und viel mehr machen müssen. Denn wenn wir jetzt mal ehrlich gesagt auch über unsere Rentenpolitik nur als kleinen Sidekick und als kleinen Funfact, hätten wir die Migration im größeren Stil in den letzten 15 Jahren nicht gehabt, würden wir bei der Rente jetzt auch ein bisschen schlechter dastehen. Also insofern ist Migration, das ist ja komplett negativ konnotiert, muss man auch sagen, Erfolg einer gewissen Partei im Zusammenschnitt mit Erfolg einer anderen konservativen Partei und von mir aus allen zusammen. Fakt ist aber, dass eben Migration nicht die komplette Erfolglosigkeitsgeschichte, sondern auch eine Erfolgsgeschichte ist. Man hätte sehr viel mehr Energie auch noch auf Integration verwenden müssen. Und das kreide ich Regierung Merkel und auch den Nachfolgenden an, einschließlich Ampel, dass darauf einfach nicht genug Wert gelegt wurde, um das auch wirklich mit Fakten und erfolgreicher hinzukriegen, als es jetzt bisher geschafft ist.
Obwohl man schon sagen muss, also da würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, eigentlich ist doch die Integration derer, die 2015, 16 gekommen sind, ich rede jetzt nicht von denen, die noch nicht so lange im Land sind, eine riesige Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, es ist auch ein Problem, und das hat der AfD auch wahnsinnig Auftrieb gegeben, dass sich von den Parteien der demokratischen Mitte irgendwann niemand mehr getraut hat, das zu sagen. Also ich meine, es gibt, wir hatten dazu im Sommer auch mal eine Doppelseite gemacht bei uns im Blatt, es gibt ja seriöse Arbeitsmarktstudien, die sagen, dass 80% der Neuankömmlinge, der männlichen Neuankömmlinge, bei den Frauen sieht es ein bisschen schlechter aus, aber das waren ja nicht so viele, 80% der männlichen Neuankömmlinge von 2015, 16 heute in Arbeit sind. Nicht alle Fulltime ist richtig, aber doch viele. Und das, ich weiß nicht, ob sich jemand hier in dieser Runde noch erinnert, als 2021, 2022 die Corona-Lockdowns, Beschränkungen zu Ende waren, hatten wir diesen riesigen Arbeitskräftemangel auf den Flughäfen, bei den Paketdiensten, in der Gastronomie, was weiß ich. Und wir wären da nicht so schnell rausgekommen. Ich meine, schauen Sie sich um, wenn Sie bedient werden in der Gastronomie, wenn der Paketbote klingelt. Auf den Flughäfen sieht man es ja nicht so, wer da die Koffer schleppt. Aber da sind wirklich zu einem ganz wesentlichen Teil die Flüchtlinge von damals auch inzwischen beschäftigt, dieser wirklich, Entschuldigung, dämliche Spruch, es sind nicht nur Ärzte gekommen. Wir brauchen auch nicht nur Ärzte. Den größten Arbeitskräftemangel in den letzten Jahren hatten wir immer im geringqualifizierten und unqualifizierten Bereich. Also das, ich finde, das sollte man einfach mal sagen. Es gibt übrigens auch Untersuchungen, was so Wertvorstellungen und so weiter betrifft, dass die bei der großen Mehrzahl der Geflüchteten von damals auch gar nicht so weit weg sind von der einheimischen Bevölkerung. Vielleicht teilweise ein bisschen näher an Positionen, die die CDU vor 20, 30 Jahren hatte in der Vor-Merkel-Ära. Aber dass nun ausgerechnet ein CDU-Kanzler das den Geflüchteten zum Vorwurf macht, das finde ich dann auch etwas merkwürdig.
Ja, ich will Sie gar nicht nötigen, wir kommen langsam in die Fazitrunde, zu sagen, ob Angela Merkel nun eine gute oder eine schlechte Kanzlerin war oder eine mittelgute Kanzlerin. Aber vielleicht lassen Sie uns doch einfach auch noch ein bisschen in die Gegenwart bzw. Zukunft gucken. Wenn sich schon so viele Menschen für Angela Merkels Regierungsbilanz interessieren, ihr lauschen, vielleicht ein bisschen unpolitisch, vielleicht ein bisschen nostalgisch lauschen, sagt das ja auch vieles über die Gegenwart, über die jetzige Regierung aus, über die Regierung Merz. Tut sich da was in der Union? Sind solche Leute wie Laschet oder Wüst oder Daniel Günther, die man so als Merkelianer bezeichnet, warten die im Hintergrund ab, dass sich die politischen Mehrheitsverhältnisse in der CDU verändern? Frau Dankbar, gibt es da Hinweise?
Also Hinweise auf Veränderung sehe ich jetzt erstmal noch nicht so.
Ja, oder Widerstand gegen Merz, ne? Das ist ja damit verbunden.
Wir sind ja jetzt ehrlich gesagt noch mitten im Sturm. Und wenn man ganz mitten im Sturm ist, dann ist es ja eher ruhig. Also insofern, ich sehe da jetzt keine Aufwallung gegen Friedrich Merz nach dem Motto, er schafft es nicht oder so. Hm. Oder er kann es nicht, obwohl sich die Stimmen und die Indizien ja mehren, muss man schon sagen. Aber Tatsache ist, dass die jetzt handelnden Personen, ich glaube, die stecken ja alle mit drin, um das mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Also es ist ja nicht so, dass Friedrich Merz vielleicht seine besten Zeiten hoffentlich noch vor sich hat. Das gilt ja auch für den Fraktionsvorsitzenden, das gilt für den Kanzleramtsminister, das gilt für eine Reihe von Führungspersönlichkeiten, wo man auch schon sagen muss, es hat nach Merkel da auch einen Austausch gegeben. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die intelligenteren Redenschreiber abgewandert sind, um das mal jetzt so ein bisschen gemein zu sagen. Also insofern hat da ein Austausch schon stattgefunden, dass jetzt alle auf Merz eingeschworen sind natürlich. Also ich sehe da jetzt keinen Aufstand, aber Tatsache ist natürlich, diese Koalition, beziehungsweise Koalition ist es ja gar nicht. Die Union schafft es ja gerade, sich untereinander zu zerstreiten, braucht da die SPD gerade gar nicht dazu, dass man da schon ein bisschen mehr Tritt fassen muss. Und ich glaube, dass Friedrich Merz auch gerade lernt, dass Regieren gar nicht so einfach ist, dass er sich das auch viel einfacher vorgestellt hat und dass da so ein paar Mechanismen sind und müssten ein paar mehr Klempner der Macht vielleicht an der einen oder anderen Schraube und dem einen oder anderen Rohr drehen, damit es ein bisschen besser funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ausgeht.
Es gibt ja eine Klempnerin der Macht, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer, die Nachfolgerin im CDU-Vorsitz von Angela Merkel, früh wieder abgegangen, war einige kurze Zeit Verteidigungsministerin und ist letztlich doch an der AfD-Frage in Thüringen gescheitert. So ist jedenfalls die Interpretation. Herr Stegemann, ist das eine Person, wo sich dieses große sozialdemokratische Mittepersonal einigen kann? Das könnte eine sein, die vielleicht doch wiederkommt, weil sie will sich ja darum bemühen, die Konrad-Adenauer-Stiftung zu übernehmen und das läuft auf eine Kampfabstimmung gegen einen Kandidaten von Friedrich Merz hinaus. Könnte der Beginn einer wunderbaren Renaissance werden?
Nein, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist ja ein Abklingbecken für gealterte Politiker. Also von da aus zurückzukehren in die aktive Politik halte ich für relativ sinnlos. Mhm. Abgesehen davon ist die CDU ist ihr das passiert, was ja SPD und Grünen und Linkspartei und allen anderen Parteien auch passiert ist, dass sie in sich komplett in zwei Lager zerstritten ist. Die CDU war ja lange diese berühmte Machtmaschine oder Kanzlerwahlverein und so weiter. Sie haben ja immer gesagt, Hauptsache wir haben den Kanzler, den Rest klären wir später. Das ist so nicht mehr und sie müssen jetzt genau diese Binnenkonflikte irgendwie versuchen zu lösen und auszutragen. Insofern glaube ich überhaupt nicht da, also AKK auf keinen Fall. Natürlich gibt es von Wüst und Co. gibt es natürlich eine Menge auch jüngerer Leute, die sehr wahrscheinlich jetzt schon darauf auf den Moment warten, wo dann wieder das andere Lager der CDU an die Macht kommen könnte. Ich glaube nur, wir alle könnten uns momentan, glaube ich, wirklich nicht wünschen, dass diese Koalition auseinanderbricht und wir dann in anderthalb Jahren wieder Neuwahlen haben. Weil ohne eine starke SPD und eine starke CDU, würde ich mit Angela Merkel sagen, ist das nicht mehr mein Land. Also da kriege ich dann langsam Angst.
Herr Bollmer, sehen Sie einen Favoriten im Unionslager, wer da nachfolgen konnte? Oder ist das Erbe von Angela Merkel nicht im Grunde schon, ich will nicht sagen verspielt, aber doch abgehakt?
Ja, also im Moment, glaube ich, ist die Stimmungslage in der Union, insbesondere in der CDU, ja doch eher so, dass die Kritik an Merz ist, dass er zu merkelig geworden ist. Ja. Also kann mir vorstellen, dass Merkel das auch mit einer gewissen Schadenfreude beobachtet, dass er jetzt den gleichen, Frau Dankbar hat schon gesagt, den gleichen Kompromisszwängen in der Politik unterliegt, wie sie selber das jetzt auch allmählich lernt und merkt und vielleicht abgesehen von ein paar unglücklichen Äußerungen, finde ich ehrlich gesagt manchmal in manchen Phasen auch besser macht, als man vielleicht gedacht hätte. Ja, die innerparteiliche Kritik ist ja vom rechten Flügel viel stärker und deshalb sehe ich im Moment, das kann in einiger Zeit auch wieder anders aussehen, sehe ich im Moment eigentlich nicht, dass da, wenn da eine Veränderung kommt, dass die vom liberalen Flügel kommt. Die Frage ist ja eher, ob die Leute sich dann irgendwann durchsetzen, die vielleicht ganz gerne mit der AfD irgendwas machen würden. Das würde die Partei natürlich auch vollkommen zerreißen.
Der lange Schatten der Kanzlerin. Warum lässt uns Angela Merkel nicht los? Das war das SWR Kulturforum. Es diskutierten Ralf Bollmann, Journalist und Merkel-Biograf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Christine Dankbar ist Ressortleiterin Politik bei der Frankfurter Rundschau und Professor Dr. Bernd Stegemann lehrt Dramaturgie und Kultursoziologie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Mein Name ist Klaus Heinrich.